Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 und 18 der 39. Sure, der Sure Somar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra. Fabashshir 'ibad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam anweisen, denen, die einzig und allein Gott anbeten, Erfreuliches zu verkünden. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Denjenigen, die es mieden, Götzen anzubeten und sich stattdessen Gott zu wandten, ist frohe Botschaft. Verkünde die frohe Botschaft also ihnen, die mich, Gott, anbeten. Sie, die die Reden hören und die Besten davon befolgen, sind diejenigen, die Gott auf den richtigen Weg führte und die verständig sind.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit auf der Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 3. November 2020, gleich dem 13. Orban 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach hören Sie ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich des Nationaltags des Kampfes gegen den Weltimperialismus. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, heute ist Amerika genau wie der Pharao von Ägypten. Wer US-Präsident wird, hat keinen Einfluss auf unsere Politik. Iranisches Volk ist beim Kampf gegen Imperialismus ernsthaft entschlossen. Zarif, für Iran ist das Verhalten der USA wichtig, nicht die Parolen und Versprechungen der Kandidaten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, heute ist Amerika genau wie der Pharao von Ägypten. Wer US-Präsident wird, hat keinen Einfluss auf unsere Politik. Das geehrte Revolutionsoberhaupt sagte in Bezug zur US-Präsidentschaftswahl, gleich wer US-Präsident wird, auf die Politik Irans hat es keinen Einfluss. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei hat am Dienstag anlässlich des Jahrestages der gesegneten Geburt von Prophet Mohammed und der Geburt von Imam Sadr a.s. gesagt, heute ist Amerika genau wie der Pharao von Ägypten seiner Zeit, der Tyrann unserer Zeit. In einem anderen Teil seiner Fernsehansprache sagte das Revolutionsoberhaupt, ehrlich gesagt leidet das amerikanische Regime unter einer schweren politischen, zivilen und moralischen Degeneration. Das ist nicht meine Analyse, Sie selbst sagen es. Ayatollah Khamenei erklärte, dass dieses Reich nicht lange andauern werde und fügte hinzu, es ist klar, dass die Arbeit eines Regimes, wenn sie an diesen Punkt ankommt, nicht sehr lange dauern und es zerstört werden wird. Er bezog sich auch auf die Veröffentlichung der beleidigenden Karikaturen des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa alaihi und sagte, die letzte Demonstration der imperialistischen Arroganz und des Zionismus gegen den Islam ist das, was letzte Woche in Paris passierte. In Bezug auf die Unterstützung des französischen Präsidenten für die diffamierenden Karikaturen über den geehrten Propheten des Islam sagte er, hinter diesem Vorfall stecken Hände. Dies zeige sich daran, dass plötzlich ein Präsident ein Werk verteidige und einige andere Regierungen ihn unterstützten. Dies zeige, dass dahinter eine Organisation stehe. Ayatollah Khamenei sagte außerdem, natürlich ist die islamische Umma heute voller Wut und Protest, aber das zeigt, dass die islamischen Gesellschaften lebendig sind. Das Revolutionsoberhaupt fügte hinzu, dass die französische Regierung dieses Thema mit den Menschenrechten und der Meinungsfreiheit in Verbindung bringe und hierbei sehe man die Lektion der Geschichte. Er fragte, was für eine Regierung ist diese französische Regierung? Was ist ihre Politik für eine Politik? Ihre Politik ist genau die, die die brutalsten Terroristen in der Welt beherbergt und geschützt hat. Ayatollah Khamenei ergänzte, dieses Vorgehen ist ein Zeichen des dunklen Wesens der westlichen Zivilisation. Es zeigt, dass diese Zivilisation und diese Kultur und diese moderne Barbarei in ihrem Wesen tatsächlich so abgründig sind. Er erwähnte auch, dass dieselbe französische Regierung einem blutrünstigen Wolf wie Saddam während des auferlegten Krieges gegen Iran am meisten geholfen habe und fügte hinzu, dass die Verteidigung der kulturellen Wildheit und der kriminellen Handlungen von Karikaturisten auf der anderen Seite der Medaille stehe, welche die Munafiqin und Saddam unterstützte. Iranisches Volk ist beim Kampf gegen Imperialismus ernsthaft entschlossen. Das iranische Verteidigungsministerium hat heute eine Erklärung anlässlich des Tages des Kampfes gegen den Weltimperialismus abgegeben. Der heutige 13. Oban, gleich dem 3. November, ist in der Islamischen Republik Iran der Tag des Kampfes gegen den Weltimperialismus. Der Kampf gegen den internationalen Imperialismus und die Bekämpfung der Unterdrückung sowie Einschüchterung der Völker seien stark mit der Philosophie der Islamischen Revolution verbunden, hieß es in der Erklärung des iranischen Verteidigungsministeriums. Durch die Eroberung des amerikanischen Spionagenests habe das iranische Volk nicht nur die amerikanische Schikane beseitigt, sondern auch bewiesen, dass es ernsthaft für den Kampf gegen den Imperialismus entschlossen sei, hob das iranische Verteidigungsministerium hervor. Heute, nach mehr als 4 Jahrzehnten der Gewalt, Unterdrückung, Verbrechen und unmenschlichen Sanktionen gegen das große und freiheitsliebende iranische Volk, sei die Notwendigkeit, das amerikanische Spionagenest zu erobern, erneut offensichtlich geworden, hieß es in der Erklärung weiter. Die Auferlegung eines ungleichen Krieges, die Ermordung und Verletzung zehntausender Menschen, die Plünderung lebenswichtiger Ressourcen, die brutalen Aggressionen, die Ausübung von starkem politischem, sozialem und sicherheitspolitischem Druck, der umfassende kulturelle Angriff auf die interkulturellen und religiösen Grundlagen des Volkes, die Auslösung von Stellvertreterkriegen durch terroristische Gruppen sowie die schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen ein unterdrücktes Volk seien nur einige der nachgewiesenen Verbrechen der USA und ihrer Verbündeten gegen das iranische Volk, so das Verteidigungsministerium weiter. Trotz der strategischen Veränderung in der US-Feindseligkeit gegenüber dem iranischen Volk wurde mehr denn je bewiesen, dass die einseitige und hegemoniale Regionalpolitik der USA gescheitert ist und die Führer des Weißen Hauses haben keine weitere Option, um das große und geduldige iranische Volk in die Knie zu zwingen, bekräftigte das iranische Verteidigungsministerium. Zarif: Für Iran ist das Verhalten der USA wichtig, nicht die Parolen und Versprechungen der Kandidaten. Der iranische Außenminister sagte, dass für die Islamische Republik Iran das Vorgehen des Weißen Hauses nach der Wahl wichtig sei, nicht das, was die Präsidentschaftskandidaten versprechen würden. Mohammad Javad Zarif hat am Montag bei einem Interview mit dem US-Sender CBS auf die Frage, wen Iran bevorzugen würde, Donald Trump oder Joe Biden, gesagt, keinen von beiden, und hervorgehoben, wenn die USA ihr zerstörerisches Verhalten gegenüber Iran ändern, ist es unwichtig, wer im Weißen Haus sitzt. Des Weiteren sagte er, dass Iran keine erneuten Verhandlungen über das Atomprogramm aufnehme und fügte hinzu, wir können einen Weg finden, wieder zu interagieren, aber das bedeutet nicht, wieder über das Atomabkommen zu verhandeln, sondern es bedeutet, dass die Amerikaner an den Verhandlungstisch zurückkommen. Joe Biden weiß, dass, wenn er die Wahl gewinnt, Iran nicht wieder über das Atomabkommen verhandelt, so Zarif. In einem anderen Teil des Interviews wies er die Behauptungen der US-Geheimdienste über die Einmischung Irans in den US-Wahlkampf zurück und sagte, Trump ist die einzige Person, die das US-Wahlsystem am erheblichsten und effektivsten beleidigt. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran nahm die US-Regierung die Sanktionen wieder auf und griff zu provokativen Maßnahmen gegen Iran, einschließlich der Ermordung von General Qasem Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Brigaden der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden. Trump hat sich geschworen, Iran davon zu überzeugen, an den Verhandlungstisch zu kommen, um ein besseres Abkommen zu erzielen, indem er die USA aus dem Atomabkommen gezogen hat und eine Kampagne des maximalen Drucks auf Iran verfolgt. Mehr als 2 Jahre nach diesem Versprechen hat die US-Regierung ihr Ziel bisher nicht verwirklichen können. Iranischer Forscher erhält Newton-Medaille. Das British Institute of Physics verlieh in diesem Jahr die Isaac-Newton-Medaille an den iranischen Forscher Professor Nader Engator. Der iranische Wissenschaftler gewann diesen Preis für seine umfangreiche Forschung auf dem Gebiet des Elektromagnetismus, der Metamaterialien und der Nanotechnologie. Professor Nader Engator erhielt nicht nur die Isaac-Newton-Medaille, sondern auch kürzlich den Max-Born-Preis 2020. Dr. Engator ist Professor an der Universität von Pennsylvanien. Das Physikinstitut vergibt jährlich die mit 2000 Pfund dotierte Isaac-Newton-Medaille für herausragende Leistungen in der Physik. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit leicht bewölkt bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 15 Grad, Mashhad 17 Grad, Esfahan 14 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandar Abbas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Verhältnis der Staatspräsidenten der Türkei und Frankreichs ist seit Wochen stark belastet. Macron hat Erdogan kriegerisches Verhalten gegenüber NATO-Partnern im Nahen Osten und im Mittelmeerraum vorgeworfen. Das ist das Thema unseres Interviews mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Dr. Yavuz Özoguz. Nun hören Sie den ersten Teil des Interviews.
Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özoguz. Das Verhältnis zwischen Frankreich und der Türkei ist seit schon Monaten angespannt. Es hat sich aber in den letzten Tagen weiter verschärft. Der Anlass dafür ist die Reaktion des französischen Staatschefs Emmanuel Macron auf die Enthauptung eines französischen Geschichtslehrers an einem Pariser Vorort. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan griff sehr schnell Macron persönlich an. Und dies wurde schon öfter mal in den Medien erwähnt. Und deshalb möchte ich Sie zunächst einmal fragen, was ist Ihre Analyse zu dem Verhältnis zwischen diesen beiden Staatspräsidenten?
Nun, ich würde die Fragestellung nicht auf die persönliche Beziehung dieser zwei Staatspräsidenten reduzieren, weil wir haben hier im Verhältnis Türkei-Europa eine sehr langwierige Entwicklung. Und wenn ausgerechnet in der Einheitswoche, in der Woche des Geburtstages des Propheten, einige Dinge geschehen, die ich mal vorsichtig betrachtet als nicht nur terroristisch und brutal, sondern gleichzeitig sehr merkwürdig einstufe, dann muss man das mit einem größeren Blickwinkel sehen. Dieser größere Blickwinkel zeigt, dass Europa zunehmend einen Kreuzzug gegen die Muslime und die islamische Welt führt. Früher war das ein Kreuzzug gegen die islamische Welt außerhalb Europas. Inzwischen ist es auch ein Kreuzzug gegen die Muslime im eigenen Land. Und das ist natürlich nicht besonders klug für einen französischen Präsidenten, der immerhin 8, 9, vielleicht noch mehr Millionen Muslime im eigenen Land hat. Es scheint fast so, als bestimmte Kreise in Europa eine Art Bürgerkrieg wünschen gegen den Islam und die Muslime, weil das die einzige verbliebene Kraft ist, das Unrecht des imperialistischen Kapitalismus in dieser Welt noch aufzuhalten. Und in diesem Gesamtrahmen ist, was dort geschehen wird. Wenn jetzt Macron und Präsident Erdogan aneinander geraten durch harsche Worte, so muss man das im großen Kontext sehen. Im großen Kontext führt Europa ganz offen, und da ist nicht nur Frankreich, da kann ich Deutschland genauso nennen und viele andere Länder auch, einen immer offeneren und immer deutlicheren Krieg gegen die Muslime im eigenen Land. Ja, nicht mehr allein gegen Iran oder Türkei, sondern gegen die Muslime im eigenen Land. Und Erdogan hat die Gelegenheit genutzt und halt die Muslime mit seinen harschen Worten verteidigt. Und das hat zu dieser Eskalation geführt. Aber wenn wir dann schauen, was zum Beispiel Imam Khamenei, Gott schütze ihn, gefragt hat, er hat die französische Jugend gefragt, wie es denn zu erklären sei, dass das allein das Anzweifeln des Holocaust zu einer Straftat erklärt wird mit Gefängnisstrafe, aber die übelsten Beleidigungen des Propheten des Islam als freie Meinungsäußerung gelten, dann können Sie schon sehen, wie nervös die westliche Welt darauf reagiert. Diese Frage Imam Khamenei wurde entweder gar nicht behandelt oder wie zum Beispiel in Deutschland durch die Springerpresse mit der Antisemitismuskeule belegt. Und insofern sehen wir hier Auswirkungen einer zunehmenden Entfremdung des imperialistischen Kapitalismus und der muslimischen Welt, die sich aber inzwischen auch in den westlichen, in den europäischen Ländern widerspiegelt.
Herr Dr. Oliver, lassen Sie mich hier einen Satz von dem französischen Präsidenten zitieren, der in einem Interview mit dem arabischen Sender Al Jazeera gesagt hat. Ich zitiere, ich stelle fest, dass die Türkei in der Region imperialistische Neigung hat. Ich denke, dass diese imperialistischen Neigungen keine gute Sache für die Region sind, sagte Macron. Ich höre dazu Ihren Kommentar.
Nun, man muss dazu wissen, Imperialismus ist nicht etwas, was die Türkei erfunden hat, sondern in der heutigen Welt gibt es kein anderes System, das so imperialistisch reagiert und regiert wird wie die westliche Welt. Die gesamte westliche Welt ist geprägt durch Imperialismus. Das Wirtschaftssystem, das kapitalistische Verbrechersystem der westlichen Welt kann nur existieren durch Imperialismus. Und es sind westliche Soldaten, die die ganze Welt überschwemmen. Kein anderes Bündnis hat so viele Soldaten in irgendwelchen fremden Ländern wie die westliche Welt. Nun kommt die Arroganz hinzu. Und da ist wirklich der Begriff Arroganz extrem passend. Es kommt die Arroganz hinzu, dass die Führer der westlichen Welt die Vorstellung haben, nur wir haben das Recht auf Imperialismus, nur wir dürfen unsere Soldaten irgendwo hinschicken, nur unsere Interessen sind legitim. Und das zeigt sich dann natürlich auch zum Beispiel in der Situation um Nagorno-Karabach in Aserbaidschan. In Aserbaidschan haben wir die Situation, dass eben türkische Militärberater und Ähnliches auf der Seite Aserbaidschans geholfen haben und Macron steht traditionell an der Seite der Armenier. Das hat natürlich mit der Zerschlagung des Osmanischen Reichs zu tun. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Franzosen Anatolien teilweise besetzt hatten und es waren die Armenier, die den Franzosen dabei geholfen haben, übrigens türkische Armenier, die dem eigenen Staat in den Rücken gefallen sind. Und so entstand eben eine Waffenbrüderschaft zwischen den Armeniern und Franzosen. Als die dann besiegt wurden, sind die Franzosen abgehauen und die Armenier standen ziemlich dumm da. Aber aus dieser geschichtlichen Situation heraus stehen die Franzosen heute noch an der Seite der Armenier, obwohl völkerrechtlich es unzweifelhaft ist, dass Nagorno-Karabach zu Aserbaidschan gehört. Aber aufgrund eben dieser westlichen Vorstellung von Imperialismus, dass nur der Westen irgendwo eingreifen darf mit seinen Soldaten, kommt es zu diesem Konflikt, weil immer mehr Völker und immer mehr Länder sich diesem westlichen Diktat nicht mehr unterordnen. Und das wird sich in Zukunft auch noch stärker ausbreiten. Vielleicht noch ein Satz dazu. Der westliche Imperialismus ist auch in einer Sackgasse. Denn die Kriege, die der Westen in letzter Zeit angezettelt hat, sind alle auf ihn selbst zurückgefallen. Ich schaue da zum Beispiel auf die Kopfabschneider in Syrien. Genau diese Kopfabschneider in Syrien, die Macron übrigens bis heute noch unterstützt, haben den Kopfabschneidern in Frankreich, diesen Terroristen, zugejubelt. Daran können Sie sehen, in welch eine Sackgasse die westliche Welt geraten ist. Gleichzeitig hat die westliche Welt die saudischen Diktatoren unterstützt gegen Jemen, in der Vorstellung, man könnte Jemen in wenigen Tagen oder Wochen platt machen. Auch das ist schiefgegangen. Auch hier hat man nicht den erwünschten Erfolg erzielt. Und im Irak hat Imam Khamenei ja deutlich gemacht, dass die Vergeltung für die Ermordung der Generäle erst dann abgeschlossen sein wird, wenn alle amerikanischen Soldaten das Land verlassen haben. Und hier verlassen immer mehr amerikanische Soldaten in der Horizontalen das Land. Also alles in allem, es ist eine Situation, in der der Westen auf Grenzen stößt. Und wenn dann solch eine in der westlichen Welt bekannte Person wie der türkische Präsident dann die eine oder andere durch die orientalische Kultur bedingte harsche Äußerung tätigt, dann führt das hier natürlich zu einer Nervosität.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Gute Unterhaltung.
Erinnern Sie sich, wir sprechen zurzeit über den großen iranischen Volksstamm Lor, der sich aufteilt in einige Unterstämme. Auch die Bachtiaren sind ein Unterstamm des großen Volksstammes Lor. Viel haben wir bereits über die Loren berichtet, über ihre Sitten und Gebräuche, ihre Lebensweise. Viele der Loren-Sippen führen ein Nomadenleben. Und wir sprachen über ihre Art, sich zu kleiden, über ihre Sportspiele, ihre Mentalität und typischen Charaktereigenschaften und so fort. Heute wollen wir zunächst ein wenig über die Musik der Loren sprechen. Wir denken, dass auch dieser Punkt Sie interessieren wird. Also nach ein paar Takten typischer Lorenmusik, auf geht's.
Völlig verständlich, dass Iran, dieses weite Land mit den unterschiedlichsten und zahlreichen Volksgruppen, natürlich auch hinsichtlich seiner Musik, seiner Folklore-Musik, viele Varianten aufzeigt. Das heißt, wer Iran bereist, von Westen nach Osten, von Norden nach Süden, wird in vielerlei Hinsicht sowohl in geografischer, landschaftlicher, klimatischer, kultureller, folkloristischer und auch hinsichtlich Kunst schaffen, Lebensweise und Mentalität und natürlich ebenfalls in Bezug auf die Vielfalt an folkloristischer Musik und Liedform den Eindruck gewinnen, unterschiedliche Länder zu besuchen.
Die iranische Musik ist seit eh und je von der Folkloremusik in Iran beeinflusst und gespeist worden. Also von der einheimischen Musik der in diesem weiten Land lebenden Volksgruppen. Die einheimische Musik wiederum ist den geografischen und natürlichen Bedingungen in den Lebensräumen der einzelnen Volksstämme unterworfen. Und dies gilt selbstredend auch für die Musik der Loren. Sie ist sozusagen die Resonanz bzw. das Lied der Gebirgstäler, Berghänge, Bergketten, deren hohen Gipfel, Schluchten und verwundenen schmalen Pfade. Melodien voller Gefühl, voller Sehnsucht, Kraft und Kühnheit, aber auch Zartheit und Brüderlichkeit. Selbst das Heldenlied der Loren, ihre Hymnen, sind von diesem brüderlich-menschlichen Geist getragen, einem Geist, der sinnloses Blutvergießen und Brudermord verneint und im bildhaften Lied darauf aufmerksam macht, dass er, der zu Boden stürzt, ein Mensch ist. Ein Mensch wie du und ich, einer von uns, ein Bruder unseres Volkes, unseres Stammes, unserer Gattung.
Für die Lorenmusik gelten die gleichen Grenzen bzw. Räume, die auch für die verschiedenen Lorengruppen gelten und auf die wir bereits in früheren Beiträgen hinwiesen. Und ganz allgemein ist festzustellen, dass Sie die Lorenmusik, aus welchem Blickwinkel man sie auch betrachtet, trotz ihres Alters doch voller Neuheiten ist, voller Frische, Anmut, Vitalität und Festigkeit. Lieder und Melodien mit einem weiten Themenspektrum, Heldentum, religiöses Denken, Frohsinn, Liebe, Freundschaft, Treue, Poesie, dies alles ist in ihnen enthalten. Wohl kaum jemand ist anzutreffen, der Lorenmusik hört, aber nicht aus ihr den kühnen, forschen Geist der Loren und ihre Herzlichkeit und Aufrichtigkeit herausspürte.
Ohne Zweifel, die Musik der Loren ist die Resonanz, das Echo ihres Denkens, ihres Fühlens, ihres Lebens, der Natur, in der sie leben und gegen die sie sich bei ihren langen Wanderungen durch die Bergwelt ihrer Heimat ab und an behaupten müssen.
Lied und Melodie der Loren, ihre Musik ganz allgemein, kann man, was ihre Thematik anbelangt, unterteilen in jene, die ihr Wirken und Schaffen betrifft. Musik, mit der sie Heldentum und Kühnheit, Trauer, Freude, Liebe, Freundschaft zum Ausdruck bringen und Musik, die zu Hochzeiten erklingt, Folklore-Musik, die begleitet von rhythmisch-harmonischer Bewegung.
Ja, und auch dies ist typisch für die Loren. Bei ihren verschiedensten Tätigkeiten, die zu ihrem alltäglichen Leben gehören, wenn sie beispielsweise ihr Getreide mahlen, wenn sie Butter schlagen, wenn sie ihre Schafe scheren, Wolle spinnen, wenn sie ihr Vieh melken, Lasten tragen, Reiser für die Feuerstelle sammeln und heimtragen, erklingt ihr Lied, ihre Melodie. Wie Sie sich denken können, geht Ihnen dadurch die oftmals sehr schwere Arbeit leichter und auch geschwinder von der Hand. Bewahren Sie sich Ihre Arbeitsfreudigkeit und, auch dies ist nicht zu übersehen, geht das gemeinschaftliche Arbeiten harmonischer und übereinstimmender vor sich und macht natürlich mehr Spaß, ist doch klar.
Dann die Musik zu freudigen Anlässen oder bei Trauer. Instrumentalmusik zumeist, zu der natürlich nur einheimische Musikinstrumente verwendet werden. Auch Trauerfeierlichkeiten sind von Anfang bis Ende begleitet von typischer lorischer Trauermusik. Je mehr Musikanten die Dehl und die Saz, beides typische Folkloreinstrumente der Loren, das eine Art Tambourin oder Trommel, das andere ein Zupfinstrument, also je mehr Trauermusikanten zugegen sind, umso höher die Würdigung für den Verstorbenen.
Trauermusik, die durch Dehl und Saz, also durch Trommel und Zupfinstrument erzeugt wird, bezeichnen die Loren als Chamari. Und da diese Chamari vor allen Dingen auch in der Trauerzeit des Monats Moharram, wenn die Trauerzüge durch die Straßen ziehen und sich auf den Plätzen der Städte und Ortschaften einfinden, sehr aktuell ist, ist es gekennzeichnet von epischem Flair.
Das zu Loren-Hochzeiten-Musik gehört, Folklore-Musik versteht sich von selbst. Lieder, Melodien, Instrumentalmusik, froh, heiter, beschwingt, das alles ist oft mehrere Tage und Nächte lang Usus bei den Loren, die Hochzeit machen. Über die Liebe der Loren zur Musik wissen Sie nun Bescheid. Wie aber steht es mit Ihrem Interesse für Literatur und Dichtung?
Nun, wie nicht anders zu erwarten, sind Sie der iranischen Dichtung in tiefer Freundschaft verbunden. Ihre besondere Liebe aber gilt den Dichtern Ferdowsi und Nesami, über die wir Sie in unserer Dichtersendung bereits informierten. Diese Ihre Liebe für diese beiden großen persischen Dichter drücken Sie unter anderem dadurch aus, dass Sie deren Gedichte melodisch begleitet vortragen. Dies war vormals zu den verschiedensten Anlässen gang und gäbe, insbesondere aber zu Dichterlesungen, die speziell Ferdowsi und Nesami gewidmet waren und als Shahnameh-Khani bzw. Nesami-Khani bezeichnet wurden. Diese Shahnameh-Khanis waren in der Kaffee- bzw. Teestubenszene der Loren gang und gäbe, aber auch bei den Festlichkeiten der Großen unter ihnen Sitte. Allerdings ist dieser Brauch in der letzten Zeit verblasst und nur noch selten findet ein regelrechtes offizielles Shahnameh-Khani statt. Erwähnenswert ist auch, dass diese Dichterlesungen immer nur von einzelnen Personen vorgetragen bzw. gesungen werden bzw. wurden und dass wohl jeder echte Lore etliche Gedichte dieser beiden großen iranischen Meisterdichter auswendig kennt.
Ja, und nun, da uns noch ein wenig Zeit geblieben ist, zum Brot der Loren. Es gibt bei ihnen die verschiedensten Brotsorten und Brotbacktechniken allerdings. Früher waren es noch mehr, denn einige sind inzwischen in Vergessenheit geraten. Brot zu backen, diese Kunst zu beherrschen, stellt eine Notwendigkeit im Leben der Loren dar, insbesondere in dem der Nomaden. Und wenngleich ihr Hauptnahrungsmittel das Brot ist, so stehen doch einige Brotsorten im festen Verbund mit ihrem Überzeugungsgut. Beispielsweise wird zu Trauerfeierlichkeiten das spezielle Trauerbrot gebacken und ebenso ist es bei den Loren Sitte, ein Gelöbnis mit besonderem Brot, das sie zu backen und zu verteilen geloben, einhergehen zu lassen.
Eine Brotart ist das Fatida, das schnell hergestellt ist. Aus Weizenmehl wird ein Teig zubereitet, der dann ausgebreitet auf dem Rücken einer Pfanne, die auf einer Flamme ruht, gebacken wird.
Eine andere Brotsorte ist das Kalgbrot. Es wird gebacken aus dem Mehl der Früchte des iranischen Balutbaumes, einer Eichenart, die in Iran zu Hause ist. Eine recht mühselige Arbeit, dieses Brot zu backen. Die Eicheln müssen geschält, das Innere dann gemahlen und zu Teig verarbeitet werden. Auch dieses Brot wird auf dem Rücken einer Pfanne, unter der eine Flamme brennt, gebacken. Ebenso wie das Khorasa-Brot, das aus Maismehl zubereitet wird.
Schnell noch ein Wort zu dem Tiri-Brot, dem Karg-Brot und dem Bursach-Brot. Zu allen drei Sorten wird Weizenmehl verwendet, dem dann einige Zutaten wie Zucker, Milch, Rosenwasser oder auch Kräuter hinzugefügt werden. Diese Brotarten werden zu festlichen Anlässen gereicht und sind sehr beliebt.
Anzumerken ist, dass die Nomadenfrauen das Brot für ihre Lieben selber herstellen in eigenen kleinen Heimbrotbacköfen.
So, und nun bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden, denn unsere Beitragszeit ist um. Bis dann also.
Tschüss.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Bormane Majnun, mit der ungefähren Übersetzung Mit mir dem Verrückten von Mohammad Isfahani. Viel Spaß!
Thank you. بمون ای هم سفر با من که از راه خستم با جام لبریز نگون از خسته خود رستم با من بمون ای هم زبون تو این شب دل با پسی با من که تنها موندم در لحظه های یادگار از تو غرور زخمیم ای فارغ از من فارغ از یادت نیم بر من رقیبم رو پسندیدی بری شادم که میدانی و میدانم کیم شادم که صدایی ندارم در سینه کرده باشا چشمی به فردایی ندارم با من بمون ای هم سفر با من که از راه خستم با جان لبریز نگود از هستی خود رستم با من بمون ای هم زبون تو این شبه دل و پسی با من که تنها موندم در لحظه های کسی یادگار از تو غرور زخمیم این فارغ از من فارغ از یادت نیم بر من رقیبم رو پسند دیدی ولی شادم که میدانی و میدانی چشمی به فردایی ندارم شادم که صدایی ندارم در سینه غوغایی ندارم آینه‌ام خو کرده باشم چشمی به فردایی
Verehrte Hörerfreundinnen, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich des Nationaltags des Kampfes gegen den Weltimperialismus. Am 13. Orban jährt sich wieder die Einnahme des US-Spionagenestes in Teheran und dieser Tag ist im Kalender der Islamischen Revolution der Nationaltag des Kampfes gegen den Imperialismus und der Tag des Schülers. Besonders die erste Bezeichnung erinnert an die lange Feindschaft der USA gegen die iranische Nation. Die Frage, warum die USA dem Iran feindselig gegenüberstehen, wird jedes Jahr am 13. Orban wieder ganz aktuell. Die Antwort ist, in dem antiimperialistischen und Gerechtigkeit fordernden Geist der iranischen Nation zu suchen. Derselbe Geist nämlich, der zum Sieg der islamischen Revolution und zum Abbruch der Vorherrschaft der USA über Iran geführt hat. Der 13. Orban erinnert an drei wichtige Ereignisse. Am 4. November 1964 wurde der Vater der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, wegen seines Kampfes gegen den Imperialismus und die Diktatur im Inland vom Schah-Regime verhaftet und in die Türkei verbannt. 14 Jahre später, nämlich am 4. November 1978, schlug das Schah-Regime die Demonstration von Teheraner Schülern und Studenten blutig nieder. Daran soll die Ernennung des 4. Novembers zum Tag des Schülers erinnern. Schließlich wurde ein Jahr später, am 4. November 1979, die US-Botschaft in Teheran von revolutionären Studenten besetzt, da sich diese Botschaft in ein Spionagenest verwandelt hatte. Diese drei Ereignisse in der Geschichte Irans stehen alle im Zusammenhang mit dem Kampf der iranischen Nation gegen den Imperialismus und zeigen, dass dieser Kampf nicht nur einen Zeitabschnitt des politischen Kampfes und Wandels im Iran betrifft, sondern eine dynamische Vorwärtsbewegung darstellt, die auf die Forderung der iranischen Bevölkerung nach einer Verteidigung gegenüber der Einmischungspolitik der USA zurückgeht. Die Einmischung der USA und Zerschlagung der Freiheitsbewegung der iranischen Bevölkerung in den Jahren 1952 und 1953 und speziell das Mitwirken der USA neben England bei der Durchführung des Militärputsches vom 19. August 1953 bestätigen, dass der US-Staat zur Festigung seiner Position im Iran verhindert hat, dass die iranische Bevölkerung ihre Ziele erreicht. Auf diese Weise versperrten sie dem Iran den Weg zum Fortschritt. Barack Obama hat in einer Ansprache die direkte Beteiligung der USA an dem Sturz der gesetzmäßigen iranischen Regierung im Jahre 1953 zugegeben und bestätigt, dass Washington an dieser Einmischung mitbeteiligt war. Es war das erste Mal, dass ein US-Staatspräsident offiziell die Mitbeteiligung seines Landes an dem Militärputsch von 1953 im Iran, welche zum Sturz der gewählten Regierung von Mohammad Mossadegh führte, bestätigte. In Wahrheit reicht der Beginn der feindseligen Einmischungspolitik der USA gegen Iran bereits mehr als 50 Jahre zurück. Diese Vergangenheit ist nicht so einfach wieder gutzumachen. Im Oktober 1964 hat die US-Regierung zur Festigung ihrer Präsenz im Iran und zum Schutz ihrer Investoren und Unternehmen im Iran versucht, der iranischen Nation das Gesetz der Kapitulation aufzuzwingen. Dieses war eine Beleidigung, denn durch dieses Gesetz genossen sämtliche US-Berater im Iran, ob wirtschaftliche, politische oder militärische, Immunität vor der Gerichtsbarkeit im Iran, auch wenn sie ein Verbrechen begangen hatten. Imam Khomeini hat aus diesem Anlass am 26. Oktober 1964 in einer berühmten Ansprache die iranische Bevölkerung zum Kampf gegen die Einmischungspolitik der USA in ihrem Land aufgerufen. Er rief die Bevölkerung zu Demonstrationen auf und wurde schließlich am 4. November 1964 in der Türkei verbannt. Imam Khomeini musste 15 Jahre lang im Exil verbringen. Aber dies führte nicht zur Einstellung des Kampfes der Iraner gegen die Diktatur im Land und den Imperialismus von außen, sondern bereitete im Gegenteil den Boden für den Sieg der Islamischen Revolution im Februar 1979.
Die Eroberung des US-Spionagenestes in Teheran durch revolutionäre Studenten kurz nach dem Sieg der Islamischen Revolution war ebenso ein schicksalbestimmendes Ereignis in der Geschichte der Islamischen Revolution, welches wichtige Signale für die US-Regierung enthielt. Nun, nachdem Jahre seit dem Sieg der Islamischen Revolution vergangen sind, gibt es aber Anhaltspunkte dafür, dass die amerikanische Regierungsleute die antiimperialistische Botschaft der iranischen Nation und die lehrreichen Erfahrungen der Vergangenheit nicht richtig erkannt haben. Die Einmischung der CIA beim Militärputsch gegen die rechtmäßige iranische Regierung im Jahre 1953 ist nur ein kleiner Teil der vielen Gründe, weshalb die iranische Nation heftig die Einmischungspolitik der US-Regierung ablehnen und kein Vertrauen in diese Regierung haben. Die Mitglieder der US-Regierung haben durch ihre gewaltsamen Maßnahmen und die militärische Einmischung in Afghanistan und Irak und dadurch, dass sie das zionistische Regime unterstützten, einen hässlichen Eindruck von sich in der öffentlichen Meinung der Region und der Weltöffentlichkeit hinterlassen. Die US-Regierung ist daher bei den Völkern der Region und in anderen Teilen der Welt äußerst unbeliebt, wenn nicht verhasst. Trotz ihrer schönen Parolen und dem Eingeständnis von Fehlern in der Vergangenheit setzten die US-Positionsträger weiter ihren falschen Weg fort. Sie wollen durch Aufhetzen der anderen Staaten gegen den Iran die Völkergemeinschaft zur Verschärfung der anti-iranischen Sanktionen veranlassen. Neben Sanktionen und der Blockierung von iranischen Vermögen waren die US-Positionsträger in den vergangenen Jahren mit Heranziehung aller möglichen haltlosen Behauptungen über die friedfertige Nukleartätigkeit des Irans, um die Herausgabe von ungerechtfertigten Resolutionen und Verhängungen von illegitimen Sanktionen gegen Iran bemüht. Es liegen zahlreiche Beweise dafür vor, dass die USA weiterhin zur Verwirklichung ihrer Intervenierungsziele im Iran planen und auf eine Gelegenheit lauern. Die Fortsetzung dieser Einmischung zeigt, dass trotz des Widerstandes der Staatsordnung der Islamischen Republik Iran gegenüber den Verschwörungen und Zwietrachtstiftungen des Westens einige westliche Staaten immer noch nicht zu sich gekommen sind. Der geehrte Führende der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, hat jedoch oftmals betont, dass die Komplotte der USA gegen Iran gescheitert sind. Vor einem halben Jahrhundert haben die USA begonnen, sich mit ihren Komplotten im Iran einzumischen und nach dem Sieg der Islamischen Revolution haben sie versucht, den Iran an seinem Fortschritt zu verhindern. Aber es ist völlig klar, wie diese Konfrontation enden wird. Zweifelsohne wird die USA mit diesen feindseligen Machenschaften nichts erreichen und der Verlierer sein.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.